Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Kardiologik. Ich bin Dana.
Ich bin Dominik.
Passend zum Thema von der AVNRT von letztem Mal geht es heute um das WPW-Syndrom.
Genau, das WPW-Syndrom, für was stehen eigentlich die Buchstaben? Ganz einfach, die stehen für Wolff-Parkinson-White-Syndrom. Das sind einfach die Namen von den Kardiologen, die das zuerst beschrieben haben. Und beim WPW-Syndrom ist es ähnlich wie damals bei unserer letzten Episode bei der AVNRT. Man hat eben eine zusätzliche Bahn, aber die ist diesmal nicht im AV-Knoten lokalisiert, sondern außerhalb des AV-Knotens. Die kann an unterschiedlichen Stellen da sein, am häufigsten linkslateral, aber auch zum Beispiel rechtslateral oder paraseptal, aber dazu dann später noch mehr. Und nochmal zur Epidemiologie. In der Erwachsenenkardiologie sieht man es schon auch nicht ganz selten, ja, aber es kommt vorwiegend auch, wird zuerst diagnostiziert im Kindesalter eben schon. Und bei den Erwachsenen ist es dann so meistens im 20. bis 30. Lebensjahr und Männer sind etwas häufiger als Frauen betroffen. Und genauso wie zuletzt bei den AVNRTs kommt es eben beim klinischen Erscheinungsbild vor allem eben zu Tachykardien und da ist die Frage erstmal, wie die entstehen beim WPW-Syndrom.
Also im Prinzip ist die Entstehung von einer Tachykardie vom Mechanismus her bei einer AVNRT ähnlich wie bei einer AVRT, also bei einer WPW, Reentry-Tachykardie. So zu den elektrophysiologischen Grundlagen folgendes. Die Bahnen können ja, wie Dominik gesagt hat, an verschiedenen Stellen auf der AV-Ebene lokalisiert sein und sie können auch unterschiedliche Leitungseigenschaften aufweisen. Wenn die Bahnen Antegrad leiten, haben die Patienten meistens eine Deltawelle im EKG. Das sind dann eben zum Beispiel schon EKGs, die man im Kindesalter schon anhand der Deltawelle erkennt. Es gibt aber auch Bahnen, die rein retrograd leiten und die erkennt man im normalen EKG im Sinusrhythmus nicht. Das ist das sogenannte Concealed WPW. Eine Reentry-Tachykardie entsteht nun, ähnlich wie bei der AVNRT, wenn eine SVES oder VES einfällt und entweder der AV-Knoten oder die akzessorische Bahn noch refraktär ist, je nachdem, welches von beiden die längere Refraktärzeit hat. Meistens ist es so, dass zuerst ein Block in der akzessorischen Bahn auftritt. Deshalb hat man häufiger orthodrome Tachykardien als antidrome Tachykardien. Das heißt, bei einer orthodromen Tachykardie würde zum Beispiel eine SVES nur über den AV-Knoten geleitet werden, weil die akzessorische Bahn noch refraktär ist, von da aus übers Hirsbruch-Kindl-System, über die Ventrikel und zurück über die inzwischen nicht mehr refraktäre akzessorische Leitungsbahn auf den Vorhof und damit wäre der erste Tachykardie-Zyklus abgeschlossen. Genauso kann die Tachykardie eben auch andersrum leiten, dann hat man eine antidrome Tachykardie. Der Unterschied ist der, dass orthodrome Tachykardien im EKG meistens, nicht immer, Schmalkomplex-Tachykardien sind. Das können Breitkomplex-Tachykardien sein, wenn zum Beispiel ein funktioneller oder eben frequenzabhängiger Schenkelblock, meistens Rechtschenkelblock, gleichzeitig vorliegt. Aber antidrome Tachykardien sind immer regelmäßige Breitkomplex-Tachykardien. Das sind voll präexzitierte Tachykardien, also da ist eine maximal ausgebildete Deltawelle. Bei der orthodromen sieht man keine Deltawelle, weil ja hier die Erregung eben nur über den AV-Knoten geleitet wird. Dann gibt es auch noch Sonderformen. Es gibt zum Beispiel Patienten, die haben zwei oder mehrere akzessorische Leitungsbahnen und die können dann auch eine Bahn-zu-Bahn-Tachykardie haben. Das wäre natürlich auch eine Breitkomplex-Tachykardie. Das ist aber seltener, gibt es aber auch.
Jetzt ist die Frage, wie man es im EKG, wie sich da so ein WPW-Syndrom eben bemerkbar macht. Was ich jetzt weiß, Deltawelle, das ist ja schon im Studium immer gewesen, Deltawelle, WPW-Syndrom, C ankreuzen. Die Deltawelle entsteht ja letztendlich durch eine vorzeitige Ventrikelerregung. Da wird erst ein bisschen Myokard eben durch die zusätzliche Bahn erregt und dann der Rest durch die normale Erregungsleitung. Und da ist es vielleicht auch noch ganz gut zu erwähnen, dass häufig auch die Repolarisation gestört ist, dass sie dann auch eben Erregungsrückbildungsstörungen haben. Aber nur mit der Delta-Welle alleine ist es ja nicht getan. Ne? Was gibt es denn da noch für Erscheinungsbilder im EKG?
Genau, noch eine kurze Ergänzung. Eine Delta-Welle ist übrigens nur vorliegend, wenn die PQ-Zeit auch zu kurz ist. Also wenn ihr ein auffälliges EKG zu sehen glaubt, was so ein bisschen präexzitiert aussieht, wenn die PQ-Zeit normal ist, dann ist es wahrscheinlich keine Präexzitation, sondern es muss mit einer kurzen PQ-Zeit einhergehen.
Und die Delta-Welle, die es nicht wissen, das ist wie so eine kleine Rampe, sieht die aus, direkt vorm QRS-Komplex.
Genau, also zusammenfassend, welche EKG-Erscheinungsbilder gibt es beim WPW-Syndrom? Und das ist eigentlich, finde ich, so das Coole beim WPW-Syndrom. Man sieht verschiedene Sachen im EKG. Erstens eben im Ruhe-EKG die Delta-Welle. Zweitens die orthodromen Reentry-Tachykardien, die meistens Schmalkomplex-Tachykardien sind. Dann die Antidromen, die immer breitkomplex, immer voll präexzitierte Tachykardien sind. Und zu guter Letzt noch die bekannte FBI-Tachykardie. Das hat ja sicher jeder auch schon mal im Studium gehört. Das ist Vorhofflimmern über eine offene, antegrad leitende Bahn. Kurz zur Begrifflichkeit, das finde ich nicht ganz unkritisch. FBI steht ja für, oder sagt man meistens so, Fast Broad Irregular. Das kann man aber auch für Vorhofflimmern mit Schenkelblock verwenden. Das ist ja auch eine unregelmäßige Breitkomplex-Tachykardie. Also unregelmäßige Breitkomplex-Tachykardien, die wirklich unregelmäßig sind, sind ja eigentlich immer Vorhofflimmern mit Schenkelblock. Anders als VTs, diese sind ja in ihrer Natur eigentlich immer regelmäßig. Und ich finde aber, dieser Begriff FBI-Tachykardie bei eben einer akzessorischen Leitungsbahn sollte man eher benutzen mit Fast Bizarre Irregular. Und so habe ich es eigentlich auch gelernt. Eben nicht nur Broad, sondern Bizarre, ein ganz bizarres Bild. Und das beschreibt, finde ich, Vorhofflimmern über eine Bahn besser. Weil im Prinzip wirklich kein Schlag, kein QRS-Komplex dem anderen gleicht. Weil ja jeder in unterschiedlichem Ausmaß präexzitiert ist. Und es ist ein ganz charakteristisches EKG-Bild, was man mal gesehen haben sollte, weil dann ist es wirklich klar eigentlich, worum es sich handelt. Und was das Wichtige ist, das ist bis zum Beweis des Gegenteils ein Notfall. Warum? Weil, wenn jemand keine akzessorische Bahn hat und Vorhofflimmern entwickelt, wird ja dieses nur über den AV-Knoten auf die Ventrikel übergeleitet. Und ein AV-Knoten leitet dekremental, das ist eine natürliche Schutzeigenschaft. Das heißt, je höher die Vorhoffrequenz ist, desto im Verhältnis langsamer leitet der AV-Knoten auf die Ventrikel über, was ein Schutz vor Kammerflimmern ist. Aber akzessorische Leitungsbahnen haben diese Eigenschaft einer dekrementalen Leitung eben eher nicht. Und das heißt, es kann sein, dass Vorhoffflimmern ungefiltert auf die Kammern übergeleitet wird und das kann, je nachdem, wie schnell diese Bahn leitet, ein hohes Risiko für Kammerflimmern darstellen. Und deshalb sollte man eine FBI-Tachykardie im Zweifelsfalle schnellstmöglich elektrisch kardiovertieren. Das liegt auch daran, dass eine medikamentöse Behandlung bei einer FBI-Tachykardie eher schwierig bzw. kritisch ist, weil alle Medikamente, die theoretisch die AV-Überleitung bremsen können, ja dazu führen können, dass prinzipiell mehr über die Bahn geleitet wird. Und dazu gehören halt Medikamente wie Adenosin, Amiodaron, aber auch Beta-Blocker, Digitoxin und Verapamil. Also wenn man unsicher ist, einfach eine elektrische Kardioversion durchführen. Wie ist denn der Behandlungsalgorithmus von den Re-Entry-Tachykardien?
Den kennt ihr eigentlich alle schon, weil ihr die letzte Episode gehört habt. Und da läuft es eben genauso ab wie bei der AVRT und AVNRT. Ihr habt ja im EKG die regelmäßige Schmalkomplex-Tachykardie und dann kann man einfach seinen Algorithmus abarbeiten. Erstmal ein Versuch mit modifizierten Valsalva-Manöver, was beim WPW-Syndrom übrigens häufiger erfolgreich ist als bei den AVNRTs. Dann, wenn das erfolglos ist, Adenosingabe. Und als Alternative dann oder als dritte Möglichkeit dann Verapamil oder Beta-Blocker. Was man auch noch machen kann, und da unterscheidet sich's von der AVNRT, ist der Versuch eben mal mit Amiodaron. Und wie immer eben beim hämodynamisch instabilen Patienten, also niedriger Blutdruck, zum Beispiel dann auch direkt die Elektrokardioversion erwägen. Was man vielleicht zum Adenosin noch sagen sollte, ist bei Patienten, die ein WPW-Syndrom haben und Vorhofflimmern, sollte man mit dem Adenosin vorsichtig sein bzw. es eben nicht geben. Warum ist das so? Mit dem Adenosin blockiere ich ja die AV-Überleitung und die Vorhoferregung wird dann sozusagen nicht über den AV-Knoten, sondern über diese zusätzliche Bahn geleitet. Wenn mein Vorhof da mit einer Frequenz von 400, 500 durch die Gegend tackert, wird eben genau diese Frequenz auf die Kammer übergeleitet. Das ist eben die große Gefahr. Also wenn ihr wisst, ihr schaut ein altes EKG an, habt ein Ruhe-EKG, wo eine Delta-Welle zu sehen ist, dann würde ich bei dem gleichen Patienten, falls der eine Schmalkomplex-Tachykardie hat, kein Adenosin verwenden.
Noch zum Adenosin. Adenosin selber birgt auch in sich das Risiko, dass Vorhofflimmern ausgelöst wird. Das ist eine, ja, sozusagen eine typische Nebenwirkung des Medikaments. Und das möchte man ja eben gerade bei diesen Patienten nicht. Und apropos Thema WPW und Vorhofflimmern. WPW-Patienten haben verhältnismäßig häufig Vorhofflimmern. Also wenn man jungen Patienten hat mit Vorhofflimmern, der quasi zu jung ist fürs Vorhofflimmern, sollte man immer auch ein bisschen an WPW-Syndrom denken. Also man sagt, dass so bis zu 50% der WPW-Patienten irgendwann Vorhofflimmern entwickeln können.
Jetzt haben wir ja wieder unseren Patienten geholfen, aber was wäre die Kardiologie ohne die Elektrophysiologie? Da gibt es sicherlich auch Wege und Möglichkeiten, dem Patienten da auf diesen Weg zu helfen.
Genau, also die Indikation für eine Ablation besteht wie bei der AV-NRT schon mit einer Klasse 1-Indikation, im Prinzip schon mit der ersten dokumentierten Tachykardie, also sobald eine symptomatische oder rezidivierende Tachykardie erfasst ist. Anders als bei der AV-NRT, wo man ja so ein bisschen sagen kann, man kann es abladieren, nachdem wie der Patient oder die Patientin es möchte, muss jetzt aber nicht zwingend, würde ich sagen, dass bei einem WPW-Syndrom eine etwas stärkere Empfehlungslage besteht. Vor allem natürlich, wenn die Patienten eine Deltawelle haben oder eine antidrome Tachykardie schon dokumentiert wurde oder eben eine FBI-Tachykardie, wenn man dann weiß, dass diese Patienten eine offene Bahn haben. Also diesen würde ich eher eine Ablation empfehlen. Ein bisschen schwieriger ist es vielleicht, wenn man ein EKG hat, wo sich zufälligerweise eine Deltawelle findet, ohne dass diese Patienten jemals die Anamnese von Herzrasen oder Synkopen hatten. Apropos Synkopen, kurz zur Klinik, das haben wir jetzt gar nicht so richtig erwähnt. WPW-Patienten haben tendenziell eher Synkopen als AV-NRT-Patienten, klar, weil sie ja hämodynamisch wirksame FBI-Tachykardien entwickeln können. Und das sogenannte Frog-Sign, was wir ja letztes Mal bei der AV-NRT hatten, ist beim WPW eigentlich eher nicht oder selten. Auf jeden Fall nicht so spezifisch. Aber zurück zu der Zufalls-Delta-Welle. Was mache ich mit einem asymptomatischen Patienten mit einer Delta-Welle? Da gibt es Empfehlungen zu. Grundsätzlich ist es so, dass jeder fünfte Patient mit einer Delta-Welle irgendwann Tachykardien entwickelt. Und auch bei asymptomatischen Patienten das Risiko für einen plötzlichen Herztod etwas erhöht ist. Daher sollte man prinzipiell bei allen mit einer Delta-Welle eine Risikostratifizierung angehen. Diese muss aber nicht bei allen invasiv sein. Bei Wettkampfsportlern und Hochrisikoberufen, da ist eine invasive Abklärung empfohlen mit einer EPU. Und wenn in der EPU Hochrisikomerkmale von der Bahn identifiziert werden, also wenn die Refraktärzeit der Bahn unter 250 Millisekunden liegt oder dass man sagt, das kürzeste präexzitierte RR-Intervall unter 250 Millisekunden beträgt, dann sollte diese Bahn abladiert werden. Bei allen anderen Patienten, nicht Hochleistungssportler oder keine Hochrisikoberufe, kann man auch zunächst ein nicht-invasives Screening machen, zum Beispiel mittels Fahrradergometrie. Da kann man dann beobachten, ob die Delta-Welle mit zunehmender Anstrengung und zunehmender Herzfrequenz zunimmt oder ob sogar Tachykardien induzierbar wären. Der prognostische Wert von so einer nicht-invasiven Abklärung ist allerdings nicht sehr genau. Wenn man eine EPU durchführt, ich möchte euch jetzt nicht zu sehr langweilen mit elektrophysiologischen Details, ist der Ablauf von der Untersuchung, von der Diagnostik, von dem diagnostischen Teil der Untersuchung nicht sehr viel anders als letztes Mal bei der AV-NRT. Da die akzessorischen Bahnen allerdings ja, wie gesagt, meistens linkslateral liegen, ist bei einem WPW-Syndrom häufig eine transseptale Punktion erforderlich. Die Ablation von solchen Bahnen geht häufig, nicht immer, relativ schnell und gut und ist deshalb in der Elektrophysiologie auch beliebt. Manchmal können die Ablationen allerdings auch sehr schwierig sein, wenn die Bahnen zum Beispiel epikardial liegen oder wenn mehrere Bahnen vorhanden sind. Apropos Lokalisation von der Bahn, es gibt da so gewisse Algorithmen oder Schemata, mit denen man schon vor der EPU abschätzen kann, wo die Bahn liegt, also anhand der Delta-Welle im Ruhe-EKG. Da gibt es zum Beispiel das Schema nach Arruda, das wird relativ viel verwendet, es gibt aber auch noch andere, die kann man sich dann anschauen und schon mal schätzen, okay, liegt die Bahn wahrscheinlich linkslateral oder paraseptal oder rechts. Und apropos rechts gelegen, es gibt noch so, sagen wir mal, Sonderformen von akzessorischen Bahnen. Das sind einmal die Mahaim-Fasern, davon kann man mal gehört haben. Wie gesagt, die meisten akzessorischen Bahnen leiten anders als der AV-Knoten ja nicht dekremental, Mahaim-Fasern aber schon. Die leiten eben typischerweise rein antegrad, dekremental und sind meistens zwischen dem rechten Vorhof und dem rechten Ventrikel gelegen oder ziehen vom rechten Vorhof zu den Faszikeln. Und was auch noch eine Sonderform ist, die man, denke ich mal, gehört haben könnte oder sollte, ist die PJRT, die permanente junktionale Reentry-Tachykardie, die anders als ihr Name suggeriert, keine AVNRT ist, sondern eigentlich eine AVRT. Das ist eine posteroseptal gelegene, retrograd leitende und oft auch dekremental leitende Bahn. Das ist relativ selten, kommt vorwiegend bei Kindern und Jugendlichen vor. Und permanent bedeutet, dass diese Tachykardie immer wieder anläuft und häufig auch mit einer Tachymyopathie verbunden ist. Nur noch so als Schmankerl jetzt zum Ende der Episode.
So, das war's. Wir hoffen, es hat euch gefallen und nächstes Mal geht es dann wahrscheinlich um ein bisschen perioperatives Management bei Antikoagulation und so weiter. Mal schauen, müssen wir uns mal durcharbeiten. Würde uns auch gut tun, das nochmal
ja, zu wiederholen. Ja, würde uns gut tun und würden wir dann versuchen, für euch so runterzubrechen auf wirklich die alltägliche Arbeit, die man braucht für Konsile und so weiter.
Dann folgt uns auf Instagram und Facebook und bis zum nächsten Mal.